Die DNA, die kulturelle Identität einer Förder- oder Finanzierungsinstitution überträgt sich auf die Unternehmen oder Teams, die wir finanzieren. Wenn ich ein Förderer bin, der unglaublich bürokratisch und langsam ist, dann wird es dazu führen, dass nur Teams, die tatsächlich auch mit dieser Art des Arbeitens zurechtkommen oder sich darauf anpassen, zusammenarbeiten können mit dieser Institution. Ich bekomme also gar nicht die jungen Wilden, die schnell sein wollen, die mit dem Kopf durch die Wand wollen, wenn ich selbst langsam, behäbig und bürokratisch bin.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Dr. Jano Kostert. Jano ist der Head of Challenges der Sprint und damit mitverantwortlich für eines unserer wichtigsten Förderinstrumente. Jano gibt uns heute ein Update, wie sich die Innovationswettbewerbe der Sprint in den letzten Jahren entwickelt haben und natürlich auch, wohin sie sich in den kommenden Jahren hin entwickeln sollen. Spoiler Alert, wir werden immer internationaler. Danke Jano, dass du dir die Zeit nimmst.
Danke Thomas.
Was war der erfolgreichste Innovationswettbewerb der Technikgeschichte?
Ich glaube, einer, der wirklich sehr bekannt ist und wirklich auch zu wesentlichen neuen Ergebnissen geführt hat, war der Longitude Prize. Das war ein Innovationswettbewerb der britischen Regierung. Es war aber auch ein Innovationswettbewerb, den nicht die britische Regierung als erstes gestartet hat. Da haben Spanien, die Niederlande, die entsprechenden Könige schon 200 Jahre vorher daran versucht, das gleiche Problem zu lösen, nämlich die Frage, wie ich Längengrade auf See bestimmen kann. Es war ein wichtiges Problem, man wollte die Welt entdecken oder erobern, hatte aber das Problem, dass man gar nicht so richtig wusste, wo man denn eigentlich war. Und wenn man doch deutlich weiter westlich ist, als man so dachte und plötzlich mit seiner Armada in die Klippen kracht, hat man wenig gewonnen. Deswegen ein fundamentales Problem. Es haben sich Leute beteiligt wie Galileo Galilei, Sir Isaac Newton war bei den Briten involviert. Euler war involviert, aber alle haben es nicht gelöst. Gelöst hat es letztendlich ein Tischler aus Großbritannien mit einer neuen Maßnahme zur Zeitmessung. Und ich glaube, das war, glaube ich, einer der bekanntesten und wirklich auch wichtigsten Innovationswettbewerbe.
Autonomes Fahren, würde einem vielleicht auch noch einfallen, oder?
Autonomes Fahren ist wahrscheinlich bei den modernen Innovationswettbewerben einer der bekanntesten. Anfang der 2000er tatsächlich ja zweimal von der DARPA durchgeführt worden. Sie haben sich einen riesen Aufwand gemacht, um in der Wüste von Nevada zu demonstrieren, dass autonome Fahrzeuge 140 Meilen wirklich autonom selbstständig durch die Wüste fahren können. Und was ist passiert beim ersten Mal? Keiner hat es geschafft. Teilweise sind die Fahrzeuge am Start einfach umgekippt. Das waren Motorräder zum Teil, haben vergessen, den Ständer rauszustellen und zack, ist es am Start umgekippt. Kein Team hat es geschafft, aber die DARPA hat gesagt, okay, wir glauben daran, dass hier echt was möglich ist und deswegen machen wir es nochmal. Beim zweiten Mal haben es tatsächlich Teams geschafft. Das Stanford-Team von Sebastian Thun hat gewonnen, wurde direkt an der Ziellinie von Google in Empfang genommen. Daraus wurde Waymo später und der Rest ist Geschichte.
Apropos Geschichte, seit wann gibt es denn welche? Also ich nehme mal an, dass die erste Sprunginnovation oder eine der wichtigsten Sprunginnovationen, das Einkorn, also die erste Kulturpflanze, nicht durch einen Ideenwettbewerb in der späten Steinzeit zustande gekommen ist. Aber wann, also die Idee liegt ja relativ nah. Ne? Ich habe ein Problem und dann schreibe ich einen Preis aus, ob jemand eine Idee hat oder eine Lösung hat, wie ich dieses Problem in den Griff bekomme. Gab es da schon eine Antike bei den Ägyptern?
Also tatsächlich weiß ich es nicht, aber ich würde sagen, wie du sagst, ne, der Gedanke liegt nahe, etwas zum einen klar zu kommunizieren, was gebraucht und was gewünscht ist und dann damit einen Preis, einen großen Anreiz zu verbinden, um denjenigen, die die Fähigkeit haben, diesen großen Durchbruch zu erreichen, die wirklich tatsächlich auch dazu zu bringen, an diesem Problem zu arbeiten. Dieser Innovationswettbewerb zur Feststellung des Längengrades, das haben die Spanier und Niederländer schon im 16. Jahrhundert angefangen. Also auch das liegt schon eine ganze Weile zurück.
Okay, Rechercheauftrag für uns beide. Wir gucken mal, ob es da nicht irgendeinen Pharaonen gab oder einen persischen König oder so. Würde ich fast vermuten. Wir recherchieren. Sprung in die Gegenwart. Viele, die unsere Arbeit bei der Sprint seit längerem verfolgen, kennen natürlich die Challenges. Sie wissen vielleicht auch, kennen das ein oder andere Thema, zu denen wir diese Innovationswettbewerbe ausgeschrieben haben. Erklär uns doch nochmal bitte, also in der Nussschale, die Prinzipien. Wie gestalten wir solche Innovationswettbewerbe, solche Challenges, Herausforderungen?
Innovationswettbewerbe haben ja immer Sache, die auszeichnet, dass man ein recht klares Ziel beschreibt, das man erreichen will. Ein Ziel für unseren Fall, von dem wir davon ausgehen, dass wenn wir es erreichen könnten, dass damit Sprunginnovationspotenzial einhergeht. Das ist auch bei allen Innovationswettbewerben der Fall. Was bei uns auch nochmal ganz klar im Zentrum steht, ist zum einen, dass diese Innovationswettbewerbe immer einigermaßen strukturiert ablaufen. Das heißt, es gibt einen Call, wir beschreiben das, was wir erreichen wollen, beschreiben zum Beispiel auch, welche Finanzierung die Teams bekommen, um das Ziel zu erreichen, und beschreiben, dass dieser Innovationswettbewerb in unterschiedlichen Stufen nacheinander stattfinden wird. Damit beschreiben wir auch, dass wir im Verlauf dieses Innovationswettbewerbs Teams eliminieren werden. Es ist also ganz klar, wer am Anfang in diesen Innovationswettbewerb einsteigt, wird nicht garantiert durchfinanziert werden. Das ist ein bisschen anders als bei vielen anderen Innovationswettbewerben oder im Englischen sagt man auch oft auch Price Challenges. Andere moderne Innovationswettbewerbe, zum Beispiel auch wie bei der DARPA, sind zum Beispiel die X-Prizes. Und was die oft gemeinsam haben, dass es am Ende einen großen Geldpreis gibt für ein oder wenige Gewinner.
Riesige Karotte, wenn du deinen
100 Millionen von Elon Musk.
Wenn du deinen Lander irgendwie als Erster auf dem Mond und genau. der dann drei Pirouetten da gedreht hat.
Genau. Die Frage ist aber, und es war auch ganz essentiell für die Art und Weise, wie wir unsere Innovationswettbewerbe aufgebaut haben, ist, wie können denn die Teams diese Entwicklung eigentlich erstmal finanzieren, die sie dann zu dem Punkt bringen, an dem sie den Preis claimen können? Wie erreichen sie dann erstmal das Ziel? Gerade in den Bereichen, in denen wir unterwegs sind, ist es oft so, dass diese Forschung und Entwicklung tatsächlich einigermaßen teuer ist. Und wenn dafür das Cash nicht da ist, dann ist auch fraglich, ob wir den besten Weg zum Ziel beschreiten können. Deswegen ist es eben auch so, dass es bei Sprint Challenges nicht die große Karotte am Ende gibt, den großen Geldpreis am Ende, sondern wir finanzieren die Teams unterwegs für die Arbeit, um gerade diese Forschung und Entwicklung umzusetzen. Und die große Karotte ist eigentlich eine andere, nämlich die große Karotte ist der Umstand, dass sie im Idealfall am Ende der Challenge so weit entwickelt haben, dass sie für private Geldgeber, zum Beispiel Wagniskapitalfonds, interessant sind.
Du warst, glaube ich, von Anfang an dabei, ne, von der ersten Challenge.
Ja.
Was war der größte Schuss in den Ofen, den wir uns geleistet haben in den letzten 5 Jahren?
Das ist natürlich eine interessante Frage. Und wir sprechen immer über die Kultur des Scheiterns.
Genau,
und man muss ambitioniert sein.
Gerade du sagst immer, Scheitern ist geil. Wo sind wir richtig grandios gescheitert? Wo bist du und dein Team? Wo seid ihr richtig grandios gescheitert?
Ich glaube, es gibt ja auch unterschiedliche Aspekte, an denen man scheitern kann. Und es gibt Aspekte, die sind okay, wenn man daran scheitert. Und es gibt Aspekte, die sind nicht okay, wenn man daran scheitert. Auch für uns. Scheitern ist nicht per se was Gutes. Wir würden uns gut finden, wenn wir immer nur erfolgreich sind. Ein schlechter Grund zu scheitern wäre, wenn wir eine Challenge starten und dann plötzlich 10 Teams da stehen, die uns wirklich demonstrieren, sie haben das Problem schon gelöst. Dann haben wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht, dann haben wir Zeit und Effort in das Falsche gesteckt. Was wiederum ein akzeptabler, sag ich mal, Grund ist zu scheitern, ist, wenn wir zu ambitioniert waren. Und es ist tatsächlich auch was durchaus passiert. Ich denke an eine Challenge, einen Funken, den wir gemacht haben zu Tissue Engineering. Also die Frage, wie wir komplexes Gewebe in einer bestimmten Größe, also Ziel war tatsächlich, vielleicht nicht im Rahmen des Funken, aber danach zu einem Punkt zu kommen, wo wir wirklich Gewebe von der Größe und Komplexität von menschlichen Organen künstlich erzeugen können. Und da haben wir die Challenge tatsächlich nach der ersten Stufe abgebrochen und die weiteren Stufen nicht umgesetzt, weil wir gesehen haben, dass die Qualität und Geschwindigkeit nicht so war, wie wir es uns erwünscht haben.
Weil ihr die Frage falsch formuliert hattet oder das Problem falsch geframed habt?
Oder weil wir zu ambitioniert waren und die Fortschritte, die wir uns erhofft haben.
Das hört sich aber wieder geil. Ach, wir waren halt ein bisschen zu ambitioniert.
Aber das ist
Komm.
Ja.
Hosen runter. Was war wirklich falsch? Also,
Wir haben es tatsächlich, oder wir haben es nicht geschafft, die Teams haben es nicht geschafft, in dem angedachten Zeitraum, und wir haben den Zeitraum tatsächlich auch verlängert, entsprechend die Daten zu produzieren, die wir gebraucht hätten, um das Nötige über den Fortschritt der Technologie zu lernen. Also Aufgabe in der ersten Stufe, dieses Funken war es, in Tiermodellen bestimmte Gewebe tatsächlich zu demonstrieren, dass sie dort ihre Funktion haben, dass es sicher ist in diesem Modell. Und es war den Teams in dieser Zeitspanne nicht möglich, diese Daten zu produzieren. Ein Grund dafür mit war die Schwierigkeit, tatsächlich einigermaßen zügig auch entsprechende Genehmigungen zu bekommen. Letztendlich war es aber so, dass wir es tatsächlich nicht in dieser Zeit geschafft haben, den Fortschritt zu sehen, den wir uns erhofft haben.
Was hat besonders gut geklappt?
Darüber könnten wir jetzt wahrscheinlich noch ein paar weitere Folgen lang sprechen. Aber ich glaube, so schlaglichtartig finde ich es immer absolut beeindruckend, wie kleine und junge Teams, und tatsächlich die meisten Teams, die wir in Challenges, aber auch in anderen Programmen der Sprint haben, sind kleine und junge Teams, also zum Beispiel sehr frische Ausgründungen aus akademischen Einrichtungen oder tatsächlich Teams, die im Verlauf unserer Finanzierung ausgründen, wie schnell die tatsächlich Traktionen bekommen können, wie schnell sie wachsen und wirklich enorm beeindruckende Unternehmen aufstellen. Ein Fall dafür ist beispielsweise Reverion. Die waren in unserer Challenge zu Long Duration Energy Storage. Die haben ein paar Monate vor Beginn unserer Challenge ausgegründet. Die haben eine sehr, sehr gute Series A Finanzierungsrunde gemacht, waren jetzt nominiert für den Gründerpreis 2025, und da ist einfach klar, dass die eine Lösung geschaffen haben, die nicht nur absolut notwendig ist, also in diesem Fall Langzeitenergiespeicher, um tatsächlich die Energie aus Erneuerbaren langfristig auch speichern zu können, sondern dass sie es auch geschafft haben, technologische Sprünge zu machen, die etablierte Unternehmen nicht geschafft haben. Sie haben den Effizienzgrad dieser Technologie um einen Faktor erhöht, der den etablierten Playern in diesem Bereich absolut unmöglich war. Und das ist immer beeindruckend. Und das sehen wir häufiger. Ein anderer Aspekt davon ist, dass wir, glaube ich, Themenbereiche aufgemacht haben, die es ohne unsere Arbeit in diesen Feldern nicht gegeben hätte. Und damit entweder Sachen geschaffen haben, die es vermutlich nicht gegeben hätte, oder wir tatsächlich Trends vorweggenommen haben. Ein Aspekt, wo wir, denke ich, einen Trend vorweggenommen haben, ist unser Ansatz in der Carbon-to-Value-Challenge. Da ging es darum, nicht nur CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen und langfristig zu speichern, das haben schon andere getan, sondern die Frage, wie wir das Ganze tatsächlich auch kommerziell sinnvoll machen können. CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen und in Basaltstein zu pressen, ist nichts, wo eine Firma einen privaten Wert von hat. Deswegen ist die Frage, wie wir tatsächlich in die Skalierung kommen, global, die wir brauchen. Unser Ansatz war deshalb, dass wir diese Lösungen sehen müssen in Kombination mit existierenden Produktmärkten. Was wir finanziert haben, waren also beispielsweise Ansätze, um Beton CO2-negativ zu produzieren, um auf diesen großen Massenstrom aufsetzen zu können und gleichzeitig sagen zu können, mit jeder Tonne Beton, die produziert und verbaut wird, tun wir tatsächlich auch noch was Gutes für das Klima. Ähnlich beispielsweise unsere erste Challenge zu Breitband-antiviralen Medikamenten. Das war ein Thema, was sich später herausgestellt hat, tatsächlich essentiell sein kann, um die Gesundheitslast in der Bevölkerung zu reduzieren, sowohl in Zeiten wie heute als auch in Zeiten einer wahrscheinlich auftretenden zukünftigen Pandemie. Und das war ein Thema und ein Ansatz, den andere Institutionen weder in Europa noch global so verfolgt haben.
Was ist Messbares bei rausgekommen bis dato?
Es sind Unternehmen gegründet worden. Wir haben eine ganze Reihe Unternehmen in all den Challenges gegründet, die so vorher nicht Bestand hatten. Wir haben 15 Unternehmen oder die Teams haben 15 Unternehmen gegründet. Die haben damit Daten produziert, die gezeigt haben, dass diese Vision nicht nur Vision ist, sondern tatsächlich funktionieren kann, und haben damit demonstriert, dass das ein Themenbereich ist, den man weiter verfolgen sollte und weiter verfolgen kann, und haben damit dazu beigetragen, tatsächlich diesen neuen Ansatz tatsächlich auch in die Breite zu tragen und als vielversprechend anzusehen, sodass jetzt auch andere Institutionen in diesen Bereichen, in dieses Themenfeld investieren.
Jetzt haben wir in die Vergangenheit geschaut, was noch nicht ganz so gut geklappt hatte bei den Challenges und was gut geklappt hat. Lass uns in Gegenwart und Zukunft gucken. Ich habe es in der Anmoderation ja kurz angedeutet. Du und dein Team, Ihr werdet mit euren Challenges internationaler. Es gibt internationale Kooperationen. Gib uns doch mal einen kurzen Überblick.
Es ist tatsächlich so, dass die Challenges von Anfang an als europäisches Instrument gedacht und umgesetzt waren. Das heißt, in einer Dimension waren wir schon immer und werden auch immer offen sein für Bewerberinnen und Bewerber aus Europa, aus ganz Europa. Und das ist was, das nimmt weiter zu, weil auch unsere Bekanntheit weiter zunimmt, weil sich auch etabliert, dass Challenges etwas Besonderes sind, was es so in anderen Finanzierungsinstitutionen sowohl auf der europäischen Ebene als auch in den Mitgliedstaaten nicht gibt, dass wir beispielsweise deutlich schneller, deutlich flexibler finanzieren und damit auch attraktiv sind für die besten Innovatoren, weil sie sehen, dass sie bei uns die beste Chance auf Erfolg haben. Nicht nur im Sinne von Erfolg auf unsere Finanzierung, sondern tatsächlich auch über unsere Finanzierung hinaus tatsächlich auch ein Unternehmen zu gründen, was erfolgreich sein kann, was dann das Vehikel ist, um wirklich auch diesen Impact in der Gesellschaft zu leisten. Das sind die Teams. Wer das auch beobachtet, sind andere Förderinstitutionen, sowohl in Europa als auch darüber hinaus. Wir haben vor einiger Zeit ein MOU, ein Memorandum of Understanding unterzeichnet mit der amerikanischen National Science Foundation, einer der wesentlichen Forschungsfinanzierer in den USA, weil die gesagt haben, sie wollen lernen, wie das geht.
Gibt es einen Podcast zu, hört rein.
Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, okay, es blieb nicht bei diesem MOU, bei diesem geduldigen Papier, sondern wir haben jetzt die Challenge gestartet, die wir tatsächlich mit der National Science Foundation zusammen umsetzen, um sowohl das Wissen, die Expertise und die Marktzugänge auf beiden Seiten des Atlantiks zu stärken und tatsächlich auch zwischen uns als Finanzierungsinstitution Erfahrungen auszutauschen. Mit dem Ziel, tatsächlich immer besser daran zu werden, Innovatorinnen und Innovatoren zu unterstützen.
Die internationale Vernetzung der Sprint wird ja eh immer besser, ne? Also inklusive so eine Art Beraterrolle bei neuen staatlichen Innovationsagenturen, die gerade entstehen, zum Beispiel in Frankreich. Und ihr seid ja auch sehr lobend im Draghi-Report erwähnt worden, richtig?
Genau, Mario Draghi hat ja vor etwa einem Jahr seinen Report für die Europäische Kommission fertiggestellt und hat darin ja nicht nur gefordert, dass wir tatsächlich mehr investieren in Forschung und Innovation, sondern, und das war ein bisschen weniger beachtet, dass wir uns auch grundsätzlich neu überlegen müssen, wie wir es denn tun. Nicht nur, wie viel wir investieren, sondern auch wie. Und hat darin auch nochmal herausgestellt, dass beispielsweise für eine europäische ARPA, also eine Art europäische Sprint, der Ansatz, den wir mit Sprint Challenges verfolgen, praktisch das Rollenmodell sein sollte, was diese Institution, so es sie denn gäbe, tatsächlich verfolgen sollte. Und gleichermaßen sehen es natürlich die Mitgliedstaaten. Frankreich hattest du genannt, andere genauso in Schweden oder in den Niederlanden. Die sehen zum einen, dass die Teams in diesen Ländern tatsächlich sehr positiv auch über unsere Finanzierung sprechen, über unsere Unterstützung sprechen und sehen auch, dass wir mit Challenges ein System etabliert haben, was sehr anders ist als das, was beispielsweise Forschungs- und Innovationsfinanzierer in Frankreich oder in anderen europäischen Ländern bisher umgesetzt haben. Eine Kennzahl davon beispielsweise der Aspekt, dass wir im Durchschnitt 14 Tage brauchen zwischen Ende einer Bewerbungsfrist und dem Umstand, dass wir die Teams nicht nur ausgewählt haben, sondern tatsächlich auch den Vertrag mit diesen Teams geschlossen haben. Das ist was, wo typische Forschungs- und Innovationsfinanzierer sehr weit von weg sind. Typischerweise dauert das Monate, meistens nicht nur 2-3 Monate, sondern eher 6 Monate aufwärts. Und gerade wenn wir uns wichtige Technologiebereiche anschauen, wie zum Beispiel KI, die eine ganz neue Entwicklungsgeschwindigkeit aufweisen, stellt sich die Frage, wie wir mit den etablierten Methoden der Innovationsförderung da tatsächlich noch Schritt halten und unsere Innovatoren unterstützen können. Und deswegen tatsächlich auch die Erkenntnis in unterschiedlichen Staaten, dass man vielleicht gemeinsam auch über neue Methoden nachdenken sollte, wie zum Beispiel unseren Challenge-Ansatz.
Also die europäische Integration der Innovationsförderlandschaft ist sicherlich unumstritten und gewünscht und man merkt an allen Ecken und Enden, dass da eigentlich auch keiner was dagegen haben kann. Interessant ist ja jetzt auch der Fall der Kooperation mit der National Science Foundation in den USA, die per se natürlich in den USA, wo sich die Innovationsförderung natürlich unter Trump gerade radikal verändert und unter Druck steht. Anders gefragt, gibt es überhaupt noch so etwas wie ein transatlantisches Innovationsökosystem? Oder muss man jetzt eigentlich davon ausgehen, dass wir eigentlich drei Innovationslager haben, die sich etablieren, die USA, Europa und China?
Diese Verbindung, die gibt es noch, die wird es auch weitergeben und die muss es aus meiner Perspektive auch weitergeben.
Sofern es den NSF noch gibt, das wissen wir nicht.
Noch sind sie da und tatsächlich ist die Hoffnung zumindest auch da, dass die Kürzung, die wir teilweise in Publikationen des Weißen Hauses gesehen haben, wo es ja teilweise darum ging, wirklich die Hälfte des Budgets von der Größenordnung her zu streichen, dass die vermutlich so nicht umgesetzt werden. Und ich glaube, wir müssen weiter transatlantisch zusammenarbeiten, um tatsächlich auch auf Basis der Werte, die wir haben, die Werte, die wir teilen, demokratische Prozesse, offene Gesellschaften, wirklich Innovationen zu generieren. Gleichzeitig ist auch klar, dass die Abhängigkeit oder der Umfang der Abhängigkeit, in die wir uns vielleicht in der Vergangenheit begeben haben, etwas ist, was wir vielleicht reduzieren sollten. Und tatsächlich auch nochmal deutlich stärker auf die Stärken in Europa schauen sollten und darauf schauen sollten, wie wir es deutlich besser als bisher schaffen, nicht nur herausragende wissenschaftliche Ergebnisse zu produzieren, sondern wirklich auch Innovation, neue Produkte, neue Dienstleistungen zu schaffen, die nicht nur kommerziell erfolgreich sind in Europa und der Welt, sondern eben auch unseren Wertekanon widerspiegeln, anders als es vielleicht KI-Lösungen aus China wären.
Ein zentrales Prinzip der Challenges ist ja, dass die Teams auf der einen Seite miteinander in Konkurrenz stehen, aber auf der anderen Seite immer wieder gezwungen werden, zusammenzuarbeiten. In der Innovationsforschung nennt man das Prinzip die Co-Opetition, also quasi ein Kofferwort aus Competition und Cooperation. Ist das etwas, wo wir in Europa bis dato nicht so gut drin waren?
Ich glaube ja. Wenn man sich die bisherige Forschungsförderung anschaut, dann könnte man meinen, dass das vielleicht insofern involviert war, als dass wir oft gerne große, beispielsweise Forschungsverbünde finanziert haben, die natürlich dann innerhalb dieses Verbundes kooperiert haben. Ich glaube, was da aber im Wesentlichen fehlte, ist die Competition. Weil es oft so war, dass dann diese großen Forschungsverbünde natürlich erstmal um Zugang zu Fördermitteln konkurriert haben. Wenn sie die bekommen haben, war die aber sicher. Und damit fehlte tatsächlich der Leistungsanreiz, sich wirklich auch weiterzuentwickeln. Und was man hatte, waren große Forschungsverbünde, von denen, glaube ich, ein guter Teil der Finanzierung in die Koordination all dieser unterschiedlichen Institutionen und Personen geflossen ist. Aber ein wirklich zielgerichtetes Hinarbeiten auf die Erreichung konkreter Ziele dahinter vielleicht zurückstand.
Im Zweifelsfall waren die Anträge ja so schon formuliert, dass die Anschlussfinanzierung gewissermaßen schon direkt im Erstantrag eingebaut war. Wenn wir dann da sind, dann ist aber klar, dass wir weitere Finanzierung brauchen, ne? Und das ist nun mal nicht das Prinzip, was diesen stark wettbewerblichen Charakter hat, bei dem klar ist, dass es eben auch bedeutet, dass, wenn andere deutlich besser sind, das eigene Projekt nicht weiter finanziert wird. Ist eigentlich China so etwas oder das Innovationssystem in China so etwas wie eine riesige Challenge? Also, wenn man von oben drauf guckt, gibt es ja eigentlich ziemlich viele Parallelen zu dem, so wie wir bei der Sprint die Innovationswettbewerbe strukturieren. Es gibt irgendwie relativ klargestellte Aufgaben, man beschreibt das Problem, man gibt eine längere zeitliche Perspektive, man gibt eine relativ hohe Anschubfinanzierung und wenn die dann abgeschlossen ist, dann übernimmt auch in China der Kapitalmarkt und der Staat entscheidet so, jetzt setzen wir auf Konsolidierung, jetzt setzen wir nur noch auf Wettbewerb und nicht mehr auf Kooperation.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Beispiel, wo klar sein sollte, dass China und die chinesische Regierung vermutlich nicht besser ist als all die anderen Regierungen, darin sehr früh die richtigen Unternehmen als Gewinner auszuwählen, die zu subventionieren und dann zu globalen Playern zu machen. Weil sie eben in frühen Stadien sehr breit finanzieren, sehr breit subventionieren, wie du gesagt hast. Es ist trotzdem so, dass es natürlich offensichtliche Unterschiede zu Challenges gibt. Und zwar sehen wir in China, dass, und das ist tatsächlich, denke ich, auch ein sehr wirkmächtiges Instrument, sie ein sehr langfristiges Commitment haben, bestimmte Industrien aufzubauen. Früher waren es Fragen von erneuerbaren Energien, heute sind es Fragen von KI. Und da geht es nicht darum, einen Plan für 4 Jahre zu machen, beispielsweise für eine Legislaturperiode, sondern es sind tatsächlich eben auch nicht nur 5-Jahrespläne, sondern teilweise 15-Jahrespläne, die es ermöglichen, tatsächlich auch sehr fokussiert in bestimmte Industrien reinzugehen. Da wird dann in frühen Stadien der Entwicklung auch sehr breit finanziert, gerade auch mit dem Ziel, tatsächlich ganz unterschiedliche Akteure im Wettbewerb zu finanzieren oder für den Wettbewerb sozusagen vorzubereiten, sie daran anzuführen und dann aber tatsächlich auch diesen Wettbewerb zu nutzen, um die besten Akteure in diesem Bereich auszuwählen, die dann tatsächlich auch in der Lage sein sollten, global dominant zu sein. Insofern ist diese Fokussierung auf etablierte oder auf Zukunftstechnologien, auf Industrien, die man für strategisch relevant erachtet, etwas, was sicherlich dazu führt, dass der Leistungsstand sich dort so rasant weiterentwickelt. Ich denke, dass während das in diesen Bereichen, die man als entsprechend relevant identifiziert hat, gut funktionieren kann, ein Umstand, der uns auszeichnet, ist, dass wir tatsächlich auch komplett neue Industrien entdecken und etablieren wollen. Und zwar ist das etwas, was uns dadurch ermöglicht wird, dass wir eben einigermaßen auch losgelöst von politischen Leitlinien agieren können. Wir können eben neue Themen besetzen, beispielsweise mit Challenges, und versuchen abseits dessen, was unterschiedliche Akteure glauben, was für die nächsten 15 Jahre die dominanten Industrien sein werden, tatsächlich eben auch neue Impulse zu setzen und damit tatsächlich auch so einen Überraschungsmoment zu schaffen. Ein Überraschungsmoment, was ja tatsächlich auch einer der Gründungsmythen der DARPA war, damals von der anderen Seite kommend, aber glaube ich etwas ist, was tatsächlich für den Souveränitätsgedanken aus Europa heraus etwas sein kann, was wir schaffen können. Wir haben die Wissenschaft, um tatsächlich gänzlich neue Dinge zu schaffen und darauf eben auch gänzlich neue Industrien aufbauen zu können. Aber dafür brauchen wir eben auch die Freiheit, um abseits dessen, was wir heute kennen und können, wirklich ganz neue Innovationen zu schaffen. Und dafür ist der Sprint da.
Klingt gut, aber warum ist es in den letzten 30 Jahren so selten gelungen in Europa?
Ich glaube, wir haben uns zu sehr auf das verlassen, was gut lief. Wir haben sehr lange sehr gut gelebt von den Industrien, die in Deutschland den Wohlstand verschafft haben, auch Europa Wohlstand verschafft haben. Wenn man sich aber anschaut, dass sozusagen das eines der letzten großen Tech-Unternehmen, was in Deutschland Weltrang erreicht hat, die SAP war und die mittlerweile auch einige Jahrzehnte alt ist, in der Zwischenzeit aber eine ganze Reihe anderer global dominierender neuer Technologieunternehmen entstanden sind, die eben nicht aus Europa kommen, dann ist das Zeichen dafür, dass wir diesen Transfer nicht gut geschafft haben. Nicht gut geschafft haben aus den wissenschaftlichen Einrichtungen heraus, aber auch aus anderen Quellen heraus, wo Personen sind, mit Visionen für die Zukunft, mit der Fähigkeit, sie umzusetzen. Und die haben sich über das etablierte System von öffentlicher und privater Finanzierung eben nicht abgeholt gefühlt, sondern sind tatsächlich oft auch einfach woanders hingewandert, tatsächlich oft in die USA gegangen, wo sie bessere Voraussetzungen vorgefunden haben, um ihre Vision zu verwirklichen.
Was macht dich optimistisch, dass die nächste SAP aus einem der Sprint-Challenge-Teams entsteht?
Mich macht optimistisch, dass es einfach so viele unterschiedliche Akteure sind, die so eine hohe Qualität haben. Ich weiß, dass viele von denen es nicht schaffen werden. Aber einfach der Umstand, dass es so viele sind, macht mich tatsächlich sehr zuversichtlich, dass es einer von diesen Unternehmen schafft, tatsächlich auch die großen Herausforderungen unserer Zeit in dem Bereich ihrer Challenge zu lösen.
Verstehe. Die Quantität ist da, insbesondere mit hoher Qualität, und dann ist es ein rein statistisches Spiel.
Genau.
Was ist der am meisten übersehene Aspekt in deinem Feld, also bei Challenges, bei Innovationswettbewerben? Sag uns, was wir noch nicht kennen, selbst wenn wir uns damit ganz gut auseinandersetzen. Was wissen wir nicht zu Challenges?
Ich glaube, und das ist gar nicht mal limitiert auf Challenges, ich glaube, was bisher nicht hinreichend Beachtung findet, ist der Umstand, dass ich glaube, dass die DNA, die kulturelle Identität einer Förder- oder Finanzierungsinstitution sich überträgt auf die Unternehmen oder Teams, die wir finanzieren. Ein Beispiel, wenn ich ein Förderer bin, der unglaublich bürokratisch und langsam ist, dann wird es dazu führen, dass nur Teams, die tatsächlich auch mit dieser Art des Arbeitens zurechtkommen oder sich darauf anpassen, effektiv zusammenarbeiten können mit dieser Institution. Ich bekomme also gar nicht die jungen Wilden, die schnell sein wollen, die mit dem Kopf durch die Wand wollen, wenn ich selbst langsam, behäbig und bürokratisch bin. Oder noch schlimmer, ich habe diese jungen Wilden, gebe denen ganz viele bürokratische Aufgaben und dann müssen sie entsprechend Leute einstellen, die in der Lage sind, das abzuarbeiten. Ich habe tatsächlich also dann die Bürokratie aus meiner Behörde übertragen auf das Startup. Und das Startup, was praktisch im Wesentlichen eine laufende Drittmittelabteilung ist, wird unter Umständen nicht das Startup sein, was rausgeht und die Welt erobert. Im Umkehrschluss heißt es, wenn ich wirklich effektiv innovative dynamische Unternehmen pushen will, wenn ich die unterstützen will, wenn ich die besser machen will, als sie es ohne uns sein könnten, dann müssen wir selbst innovativ sein. Und es meint nicht, dass wir irgendwie eine schöne Website haben, die spannend aussieht mit tollen Bildern, sondern es bedeutet, dass die Personen innerhalb einer solchen Institution wie der Sprint wissen, dass Startups bestimmte Timelines haben, die wichtig sind. Die können nicht ein Jahr auf eine Finanzierungszusage warten. Wir müssen die Entscheidung schnell treffen. Wir müssen transparent sein. Und das ist das, was innerhalb der Sprint verstanden ist. Das ist das, wie wir dazu kommen, dass wir eben Finanzierung innerhalb von 14 Tagen hinkriegen. Weil eben all die Akteure innerhalb der Sprint die komplette Hierarchie durch wissen, dass es wichtig ist, dass wir zu Ergebnissen kommen und das entsprechend umsetzen.
Du musst ja eigentlich Experte für unsere letzte Frage sein, ne? Die letzte Frage lautet ja immer, welche Sprunginnovation wünschst du dir für das Jahr 2050? Und im Kern ist das ja Teil des Selektionsprozesses, wie man so eine Challenge aufsetzt. Insofern müsstest du jetzt eigentlich aus einem Füllhorn von interessanten Ideen für die absolut wünschenswerte Sprunginnovation in einem langen zeitlichen Horizont sein. Welche Sprunginnovation wünschst du dir für dich, für denn? Dein Kind, für deine Lieben, für das Jahr 2050.
Ich glaube, was ich total spannend fände, wäre es, wenn wir Technologien hätten, die unseren menschlichen Körper als Co-Prozessor nutzen können für all das, was uns an digitalen Geräten umgibt. Also beispielsweise die Frage, ob jetzt meine Smartwatch tatsächlich die Rechenleistung selbst mitbringen muss, um all die Daten, die es erhebt, zu verarbeiten. Oder ob ich nicht zelluläre Prozesse innerhalb meines Körpers nutzen kann, um diesen Compute durchzuführen. Aber das ist für mich sozusagen das ultimative Edge-Device, wenn es in meinem Körper passiert.
Für das es aber kein extra Device braucht, oder?
Korrekt.
Also ich lese die Daten aus, die mein Körper produziert, aber anders als heute?
Genau. Ich kann tatsächlich auf Basis von zellulären Prozessen Compute machen, das geht. Die Frage ist eher, ich kann genauso auch Daten speichern in DNA oder auf andere Art und Weise. Die Frage ist eher, wie steuere ich das an, wie lese ich das aus und wie binde ich das ein in existierende Infrastruktur, also die Smartwatches, die Handys, die wir heute haben, die wir wahrscheinlich in 20 Jahren so nicht mehr haben, sondern wie können wir tatsächlich auch so mehr auch das, was wir an Compute haben, praktisch direkt in unseren Körper integrieren.
Und dann ist es nicht nur Compute, sondern auch Sensorik. Ne? Gewissermaßen, es ist für jede körperliche Funktion oder für jeden biochemischen Prozess in unserem Körper, ja, ist der Sensor ja eingebaut.
Korrekt, ich brauche keine Smartwatch mehr, um meine Herzrate
okay
zu bestimmen.
Und dann, was haben wir dann? Was ist das Ergebnis dieses ja dann quasi vollumfänglichen Wissens über alle biochemischen Prozesse in unserem Körper? Dann werden wir unendlich alt, weil wir alles steuern können.
Zum einen werden wir ganz neue Dinge lernen. Wir werden aber auch eine sehr energiegünstige oder energiearme Art und Weise des Rechnens haben. Wir müssen also vermutlich nicht die ganze Zeit irgendwelche Geräte mit uns rumtragen, die zur Hälfte aus einem Akku bestehen.
Also dann könnte ja mein Körper auch gewissermaßen dann den Compute für andere Körper haben und umgekehrt? Also quasi, oder wie stellst du dir das vor?
Gerne. Wir können die Idee gerne weiterspinnen.
Bei mir gibt es nicht so viel auszulesen, dann gebe ich doch die Energie her für andere. Aber was würde das dann gewissermaßen in unserem Ameisenvolk der Menschen bedeuten? Oder ist es eine rein individuelle Betrachtung, die du...
Was ist denn eigentlich? Ich glaube, der Schritt, das erstmal individuell zu tun oder in individuellen Körpern zu tun, wäre für mich erstmal genug Durchbruch für einen Schritt. Und wenn wir das erreicht haben, schauen wir weiter.
Dann schauen wir weiter. Ich glaube, bis 2050 wird eh knapp, oder? Die Lösung zu finden? Oder ist es realistisch?
Ich glaube, das schaffen wir.
Das schaffen wir?
Ja.
Warum?
Weil es Bausteine für diese Technologien bereits gibt. Und wir die zellulären Prozesse hinreichend gut verstehen. Und die wesentlichen Fragen, die es hier gibt, sind die Fragen, wie steuern wir diese Prozesse an? Wie lesen wir die entsprechenden Daten wieder aus? Und da gibt es Ansätze für in der Forschung, in der Grundlagenforschung. Und das weiterzuentwickeln wird natürlich seine Zeit brauchen. Aber ich bin optimistisch.
Aber dann haben wir, ne, quasi ein ganz neues Arsenal für neue Therapien, oder?
Korrekt.
Danke, Jano.
Vielen Dank, Thomas.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr diese oder andere Folgen mit Freundinnen oder Freunden teilt und wenn ihr uns eine kleine Review in eurer Podcast-App hinterlasst. Produziert wird der Sprint-Podcast von Max Zöllner. Auch dir wie immer ganz, ganz herzlichen Dank. In 14 Tagen, da kommt dann wieder die nächste Episode. Und bis dahin gilt ebenfalls wie immer, bleibt neugierig.